Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vor einigen paar Monaten hatte ich eine Serie gegeben über Alkoholismus, über Rauchen und über Kiffen. Und einige haben mir geschrieben und sich bedankt und gesagt, dass ich etwas erreicht hätte, was noch niemand sonst erreicht hätte. Und zwar, dass sie jetzt motiviert worden sind, das Rauchen aufzuhören. Nun, ich hoffe, dass das auch geklappt hat und dass sie weiterhin das Rauchen aufgehört haben. Andere haben nicht so reagiert. Sie schrieben, dass sie es vielleicht versuchen möchten, aber sie werden mir dann Bescheid geben, wenn es erfolgreich geworden ist und ich habe weiterhin nichts mehr dann gehört. Manchmal, mitunter, bekomme ich Anfragen, ob ich vielleicht gewisse Leute taufen könnte und dann stelle ich natürlich auch Fragen, das sind also Leute, die ich gar nicht persönlich kenne, wie das denn so aussieht in ihrem Leben und ob sie rauchen, ob sie kiffen, ob sie zu viel Alkohol trinken, ob sie bewusstseinsverändernde Drogen zu sich nehmen und so weiter und so fort. Und dann mag ich so die Antwort erhalten wie, ja, also rauchen tue ich schon noch und kiffen auch und Alkohol, ja, das nehme ich auch zu mir im Übermaß und so weiter und so fort. Man geht dann abends irgendwo aus und weiß dann am nächsten Morgen nicht mehr, wie man nach Hause gekommen ist und so weiter. Ich meine, das sind natürlich keine Voraussetzungen für eine Taufe, denn das wäre auch sinnlos. Ich meine, Gott gibt den Heiligen Geist nur dann bei der Taufe, wenn man ihm bereits schon gehorcht. Und das sind gewisse Dinge, bei denen man natürlich auf richtige Weise leben muss. Nun, ich möchte heute über Sucht sprechen, über Abhängigkeit, über die Tatsache, dass wir von gewissen Dingen beherrscht werden. Und alles dies ist Sünde. Und alles dies muss überwunden werden. Aber die Frage ist, überwinden Sie Süchte? Überwinden Sie Abhängigkeit? Oder, wie man es auch übersetzen könnte, Gewöhnung an gewisse Dinge. Man ist so gewöhnt daran, dass man nicht davon ablassen will, obwohl sie schädlich sind, obwohl sie falsch sind, obwohl sie laut Bibel sündhaft sind. Das muss nicht nur Alkoholismus sein. Das muss nicht nur Rauchen sein, das muss nicht nur das Nehmen von bewusstseinsverändernden Drogen sein. Das kann auch eine Sucht sein, sagen wir einmal, nach Sex. Es kann eine Sucht sein nach falschen Ideen, falschen Philosophien, falschen Lehren. Ja, auch Lehren innerhalb gewisser Glaubensgemeinschaften. Man ist davon abhängig geworden. Man kann sich abhängig machen lassen, sogar von einem Menschen. Eine Frau ist viel zu sehr abhängig von einem Mann, sagen wir mal, der falsche Dinge tut und lehrt und betreibt. Wie sieht das aus mit Sucht in Ihrem Leben? Gibt es solche Probleme bei Ihnen? Bemühen Sie sich, das abzulegen? Oder ist es Ihnen so hin und wieder meistens egal? Naja, man macht das halt, um aus diesem tristen Alltagsleben herauszukommen. Man raucht dann halt ein bisschen, man trinkt zu viel über den Durst, man nimmt diese Drogen zu sich. Wissen Sie, wenn Sie das tun, dann werden Ihre Schwierigkeiten, die Sie zurzeit vielleicht haben mögen, nur noch schwieriger werden. Das ist nämlich eine ganz klare Sache. Sie ist Sünde und Sünde hat ihre Konsequenzen. Ich werde heute im Großen und Ganzen von der revidierten Elberfelder Bibel lesen aus dem Jahre 1987, weil ich festgestellt habe, dass diese Übersetzung für die Stellen, die ich heute Ihnen vortragen möchte, am geeignetsten ist, am besten die Sache Ihnen nahe bringt. Zunächst möchte ich einmal mit Römer Kapitel 6 anfangen zu lesen. Römer Kapitel 6 und Vers 12. Römer 6 und Vers 12. Da heißt es, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, dass er seinen Lüsten gehorche. Schauen Sie, es geht hier darum, dass die Sünde herrscht in unserem Leibe, in unserem Leben. Und es ist etwas, was wir unterbinden müssen. Lesen wir weiter in Vers 16, Römer 6 und Vers 16. Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Sind Sie ein Sklave Ihrer Sucht, ob es jetzt Zigaretten sind, ob es jetzt Marihuana ist, ob es jetzt andere bewusstseinsverändernde Drogen ist, Ob es jetzt zu viel Alkohol ist, was immer es ist, sind Sie ein Sklave Ihrer Lüste, Ihrer Gewohnheiten geworden. Es heißt entweder Sklaven der Sünde zum Tode oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Auch darauf werden wir noch eingehen, was mit Sklaven der Gerechtigkeit gemeint ist. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wenn ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, mit Antworten, man schreitet voran in der Gesetzlosigkeit. Was ist Sünde? Sünde ist Gesetzlosigkeit oder die Übertretung des Gesetzes. Und je mehr man sündigt, umso mehr wird sich die Gesetzlosigkeit in unserem Leben verbreiten. Es heißt hier, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Da gab es keine Gerechtigkeit in ihrem Leben. Welche Frucht hattet ihr damals davon? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Schämen Sie sich Ihrer ehemaligen Sucht des Zigarettenrauchens, des übermäßigen Alkoholgebrauchs und Missbrauchs? Oder ist das immer noch eine Sucht, die bei Ihnen vorherrscht? Und wenn sie immer noch vorherrscht, schämen Sie sich wenigstens jetzt Ihrer Sucht und bemühen sich mit aller Ihrer Kraft, sie abzuwenden, abzulegen, zu überwinden. Es heißt, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, achten Sie auf diese Entsprechung hier, Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Was uns sagt, dass wir das ewige Leben nicht erhalten werden, wenn wir nach wie vor abhängig sind von der Sünde, wenn nach wie vor die Sünde in unserem Leben herrscht und wir nicht uns bemühen, sie abzulegen. Das Wort für Sklave, das hier wiederholt gebraucht wird, ist das griechische Wort doulos, D-O-U-L-O-S. Und das hat in der Tat oder kann die Bedeutung von Sklave haben. Es kann auch die Bedeutung von Knecht haben, hin und wieder. Zum Beispiel in der Lutherbibel wird immer mit Knecht übersetzt, mehr oder weniger, was eigentlich eine sehr schlechte Übersetzung ist. Denn in vielen Fällen hat es die Bedeutung von Sklave, von einem Menschen, der beherrscht wird von gewissen Dingen, wie wir sehen werden. Lesen wir auch 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 1. 1. Timotheus 6 und Vers 1. Denn hier wird auch wiederum das Wort gebraucht und schauen wir uns den Zusammenhang an. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, darum ging es jetzt um richtige, wirkliche Sklaven, die sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten. Aber es geht hier wegen um die Sklaven unter dem Joch. Im geistlichen Sinne, wir sind Sklaven unter dem Joch der Sünde, wenn wir nach wie vor von unseren Süchten, unserer Süchtigkeit abhängig sind. Und darum geht es mir heute. In Johannes Kapitel 8 und in Vers 34 sagt uns Christus nämlich Folgendes. Johannes 8 und Vers 34. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, die Sünde praktiziert in seinem Leben, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, sagt er hier. Aber wenn wir nach wie vor in Sünde leben, was immer auch die Sünde sein mag, ob es jetzt vorehelicher Sex ist, außerehelicher Sex ist, ob es Ehebruch ist, ob es Unzucht ist, ob es, wie ich sagte, Rauchen ist, Kiffen ist, übermäßiger Alkoholgenuss ist, was immer es sein mag, sind wir der Sklave der Sünde geworden. Oder noch, nach wie vor immer noch, Sklave der Sünde. Und sie sind dann nicht frei. In keinster Weise sind sie frei. Sie meinen, sie wären vielleicht frei, zu tun, was sie wollen. Ja, sie sind frei in dem Sinne, dass sie nach wie vor der Sünde gehorchen. Aber sie sind nicht frei geworden von der Sünde. Sie sind nach wie vor in der Sünde. Und das ist das, was Christus hier sagt. Aber er sagt auch hier bereits schon, wer uns frei machen kann. Nämlich Jesus Christus. Schauen wir uns 2. Petrus an, Kapitel 2 und Vers 19. 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 19. Das sind also solche verführerischen Arbeiter, solche Menschen, die kommen und falsche Ideen, falsche Lehren propagieren. Denn sie führen stolze, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Jetzt Vers 19, dies war Vers 18. Sie versprechen ihnen Freiheit, schauen Sie, Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Und jetzt sagt die Übersetzung noch mehr. Denn von wem oder was jemand überwältigt ist, oder dem ist er auch als Sklave unterworfen. Noch einmal, denn wenn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Das Einzige, was mir an der revidierten Elberfelder Bibel nicht so passt, ist, dass die verschiedenen Verse nicht so richtig designiert sind. Da kann man nicht unbedingt immer sehen, welcher Vers jetzt zu welcher Nummer passt. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber die Übersetzung selbst ist sehr gut. Hier ist jemand wieder, wie ich sagte, von der Sklave oder von der Sklaverei zur Sünde unterworfen. Er ist von ihr überwältigt worden. Die Schlachterbibel sagt, er ist überwunden worden davon. Die gute Nachricht sagt, er ist davon beherrscht. Das ist die Frage, sind wir nach wie vor von der Sünde beherrscht? Nun, das griechische Wort für die Tätigkeit ist douloo, D-O-U-L-O-O. Das ist eine Ableitung natürlich von dem doulos, diesem substantiven Wort. Und dieses Wort, dieses douloo-Wort, bedeutet so viel wie versklaven oder in die Sklaverei oder die Knechtschaft bringen. Man könnte sagen, er ist von der Sünde jetzt abhängig geworden. Er ist total von ihr beherrscht. Und so wird das auch zum Beispiel in Titus Kapitel 2 und Vers 3 beschrieben. Es geht hier in Kapitel 2 und Vers 3 von Titus um Gerechte, Heilige könnte man sagen, ältere Frauen. Aber was ist ein Erfordernis dafür, dass sie eben heilig sind? Es heißt hier ebenso, die alten Frauen sollen sein in der Haltung, wie es der Heiligkeit geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Genau das ist hier die richtige Übersetzung, Sklavinnen vom vielen Wein. Man ist ein Sklave geworden, wenn man übermäßigen Alkoholgenuss zu sich nimmt oder weiterhin raucht oder weiterhin kifft oder was immer man weiterhin tun will. Vor unserer Bekehrung waren wir alle Sklaven der Sünde und Satans des Teufels. 2. Timotheus, Kapitel 2 und in Vers 26. 2. Timotheus 2 und Vers 26. Paulus hat die Hoffnung hier, dass Gott ihnen Reue, wie es heißen soll, geben möge, zur Erkenntnis der Wahrheit, dass sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, da sie von ihm für seinen Willen gefangen worden sind. Nun, sie waren vorher bereits schon gefangen von dem Willen des Teufels, kamen dann, sogar hier in diesem Falle, in die Kirche, haben sich aber dann wieder abgewendet von der Wahrheit. Und jetzt sagt Paulus, okay, hoffentlich bekommen sie wieder die Reue von Gott angeboten, sodass sie wieder aus diesem Fallstrick der Gefangenschaft des Teufels herauskommen. Denn das ist genau das Problem. Die Menschen heute sind von Satan, dem Teufel, gefangen. Man könnte sagen, beherrscht, ohne es vielleicht zu wissen. Sie sind unter der Macht, unter der Kraft Satans, des Teufels. Die gute Nachricht ist, dass sie herauskommen können aus dieser Herrschaft, dass sie sich von der Herrschaft Satans lösen können. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 2 an. Es ist keine Unmöglichkeit. Nun, es ist nicht einfach, wenn Sie von Sucht geplagt sind. Es ist nicht einfach, das sagt niemand. Aber es ist nicht für Sie unmöglich, sich von der Sucht zu entfernen. Sie müssen allerdings den Willen haben, es zu tun. Ohne den Willen, es zu tun, wird es Ihnen nicht gelingen. Hebräer Kapitel 2 und Vers 14, wo wir lesen. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Aber die Anmerkung in der revidierten Elberfelder-Bibel sagt, oder Sklaverei, also die das ganze Leben hindurch der Sklaverei unterworfen waren. Sie waren Sklaven des Teufels. Und das ist das Problem, dass wir nach wie vor Sklaven des Teufels sind, wenn wir nach wie vor Sklaven der Lust sind. Auch das sollten Sie, müssten Sie begreifen. Römer Kapitel 6 und Vers 6. Römer Kapitel 6 und in Vers 6. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wo es heißt, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, steht in der Anmerkung, oder Sklaven sind. Wir sollen nicht mehr Sklaven der Sünde sein und wir können aus dieser Sklaverei der Sünde herauskommen. Aber wir müssen auch den Willen haben, es zu tun. Die Menge-Bibel schreibt hier, damit wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Und die gute Nachricht schreibt, wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Schauen Sie, wir müssen es nicht. Wir können diese Sklaverei der Sünde ablegen. Aber wie gesagt, es bedarf natürlich des Willens. Und so fährt dann Römer 6 und Vers 14 wie folgt fort. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was ist damit gemeint? Wir sind nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes. Aufgrund von Gnade ist uns die Sünde, und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, vergeben worden. Sodass dann die Sünde nicht mehr zu herrschen braucht in unserem Leben. Weil Christus aufgrund von Gnade uns hilft. Aber wir müssen diese Gnade annehmen. Wir müssen in der Tat Sklaven der Gerechtigkeit werden, wie wir bereits gesehen haben. Und Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote. Wir gehören Christus an. Christus hat uns gekauft. Wir sind gar nicht mehr unser Eigentum. Wir sind jetzt Sklaven Gottes geworden, Sklaven Christi geworden, Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 6 an und Vers 20. 1. Korinther 6 und Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leibe. Die Menge Bibel übersetzt Johannes 13 und Vers 13 wie folgt. Schauen wir uns dies auch kurz an. Johannes 13 und Vers 13. Zunächst einmal kurz noch aus der revidierten Elberfelder Bibel zitiert. Johannes 13 und Vers 13, wo es heißt, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es, sagt Christus. Aber eine bessere Übersetzung, wie es die Menge Bibel übersetzt, heißt wie folgt. Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Schauen Sie, Christus ist unser Herr, unser Meister, dem wir zu gehorchen haben. Wir sind seine Sklaven geworden. Die Sklaven der Gerechtigkeit. Nicht mehr länger Sklaven Satans. Nicht mehr länger Sklaven der Sünde. Das ist hier damit ausgesprochen. In Matthäus 10 lesen wir die Verse 24 und 25. Matthäus 10, die Verse 24 und 25. Auch hier wiederum sagt Christus, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Aber die Menge, wie beschreibt, auch hier über dem Meister. Auch es geht wiederum um den Meister. Und wer ist mit dem Meister gemeint? Und das heißt, und ein Sklave ist nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer oder Meister und der Sklave wie sein Herr. Und dann spricht er von sich selbst. Und er sagt ja, wenn die Pharisäer mich mit Beelzebub verglichen haben, wie viel mehr werden sie es an euch, auch mit euch tun. Ihr müsst euch da nicht wundern, wenn ihr jetzt verfolgt werdet später und verschrien werdet als falsche Lehrer. Aber es geht wiederum darum, er ist unser Meister und wir sind seine Sklaven. Die Lutherbibel schreibt oft Knechte hier, aber Sklaven ist ein weitaus besserer Begriff, denn wir waren Sklaven der Sünde. Und jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Wir waren Sklaven Satans, jetzt sind wir Sklaven Gottes, des Vaters und Jesu Christi. Und das hat natürlich großartige Verantwortungen, die wir begreifen müssen. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 23. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 7, Vers 23 an. Schauen Sie, es geht gar nicht mehr um Ihr Leben, wenn Sie getauft sind, wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben. Es geht jetzt darum, dass Sie ein Sklave Gottes geworden sind. Das bedeutet, weg mit aller falschen Sucht. Haben Sie das von diesem Blickwinkel heraus schon einmal gesehen? Und wenn Sie getauft werden wollen, wenn Sie den Heiligen Geist erlangen wollen, auch das gilt dann bereits schon für Sie, denn Sie sollen ja ein Sklave Gottes werden. Sie sollen ja aus der Sklaverei Satans herauskommen. Gott wird Ihnen den Heiligen Geist nicht geben, wenn Sie nach wie vor ein Sklave Satans und der Welt und den falschen Gelüsten und Gewohnheiten sein wollen. 1. Korinther 7, und Vers 23. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Das kann man auf sehr verschiedene Art und Weise tun, wie ich eben schon angedeutet habe. Indem man hörig wird seinem Partner und dann tut, was der von uns verlangt oder die von uns verlangt, obwohl dies nicht im Sinne Gottes ist. Indem man falsche Lehren anwendet oder beibehält, weil man davon abhängig geworden ist. Und natürlich auch, indem man alle diese falschen Dinge tut, von denen ich eben sprach. Es heißt hier, ihr seid um einen Preis erkauft. Dieser Preis wird in 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19, näher beschrieben. Was ist der Preis, mit dem wir erkauft worden sind? Wie hat uns Christus gekauft, erkauft? Das ist eine sehr wichtige Tatsache, die wir begreifen müssen, denn dann wird die Sache noch weitaus klarer, warum wir nicht mehr Sklaven unserer Süchte sein dürfen. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sagt hier die Elberfelder Bibel, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Die Elberfelder Bibel schreibt hier, ihr seid erlöst worden von eurem Wandel. Die Menge Bibel schreibt, ihr seid losgekauft worden. Und die Gute Nachricht schreibt, ihr seid frei gekauft worden. Wir sind losgekauft worden von der Sklaverei, der Sünde, durch das Blut Jesu Christi, der uns frei gemacht hat von der Sünde. Er ist für uns gestorben. Er ist zu einem Menschen geworden. Er war immer schon ein Gottwesen gewesen. Er hat diese Tatsache der Menschwerdung auf sich genommen, um im Fleisch zu leiden, um für uns sterben zu können, um die Sünde im Fleisch überwinden zu können. Er hat einen grausamen Martertod gestorben, für Sie und für mich, um uns frei zu machen von der Sünde, um uns frei zu machen von unseren Gelüsten. Aber nehmen wir dieses Angebot an? Das ist die Frage. Oder treten wir Gott und Gottes Sohn mit Füßen? Verachten wir sein Opfer? Hat das für uns gar keine Bedeutung? Wollen wir nach wie vor unseren Gelüsten weiter leben? Offenbarung 5 und Vers 9. Offenbarung 5 und Vers 9. Sie sangen ein neues Lied und sagten, du bist würdig, Jesus Christus, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ja, sie werden aber nur dann herrschen auf Erden, wenn wir in der Tat dieses Angebot annehmen. Wenn wir uns als erkaufte Sklaven, die allerdings von der Sklave der Sünde befreit worden sind, verstehen. Und insoweit zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Fragen über Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das bedeutet, dass wir es nicht erlauben dürfen, uns erneut versklaven zu lassen. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 20. 2. Korinther 11 und Vers 20. Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich weiß, dass einige hier zuhören werden, die sich in sehr großer Gefahr befinden, die vielleicht sogar für eine Zeit einmal von gewissen falschen Gewohnheiten losgekommen waren, zurückgegangen sind in diese Gewohnheiten, sich wieder haben versklaven lassen, wieder beherrscht werden von der Sünde. Spielen Sie ein Spiel oder wie sieht das aus in Ihrem Leben? Oder meinen Sie vielleicht, dass Sie trotzdem da ins Reich Gottes kommen könnten, ewiges Leben erlangen könnten, wenn Sie so weiterleben? Dann begehen Sie einen schrecklichen, schrecklichen Irrtum. 2. Korinther 11 und Vers 20. Paulus sagt, ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet. Die Schlachterbibel schreibt, versklavt. Wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Er sagt, zur Schande sage ich es euch. Lassen Sie andere in ihrem Leben Einfluss gewinnen, dass sich sie versklaven mit ihren falschen Gewohnheiten vielleicht, sie wiederum abhängig machen von der Sünde, beeinflussen, deren falschem Lebensweg zu folgen, was immer es sein mag, oder die mit falschen Lehren daherkommen und sie akzeptieren die. Es gibt ja so viele Prediger heute in den verschiedensten Kirchen, die ja gar nichts Falsches darin sehen zu rauchen. Die rauchen selbst. Ein schlechtes, abscheuliches Beispiel. Wenn die es tun, dann denken natürlich viele, ach, dann können wir es ja auch tun. Die Bibel bezeichnet dies als Sünde. Sie werden wiederum ein Sklave falscher Gewohnheiten. Sie dürfen das nicht erlauben. Das Wort hier, was hier gebraucht wird, wo es heißt, ihr lasst euch versklaven, verknechten, versklaven, bedeutet wortwörtlich total versklaven. Ihr werdet total wieder in die Abhängigkeit der Sünde gelangen, wenn ihr dies zulasst. Total. Und dann gibt es keinen drinnen mehr. Es sei denn, sie nehmen das Angebot Jesu Christi wiederum in Anspruch, der sie erlösen will und auch wird, wie wir noch sehen werden, von der Sünde, von dieser Sucht. Lesen wir Galater Kapitel 2 und Vers 4. Galater Kapitel 2 und Vers 4. Er spricht hier von heimlich eingedrungenen falschen Brüdern, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, welche Freiheit? Nur die Freiheit von der Sünde, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Die Schlachterbibel sagt, damit sie uns wieder unterjochten. Das ist das, was sie tun, diese falschen Geschwister, diese in Anführungszeichen falschen Geschwister, die sich hineinschleichen manchmal auf verschiedenste Art und Weise. Heute geschieht es vielfach auch dadurch, dass sie da jetzt Memos rausschicken oder dass sie über Internet ihre falschen Ideen verbreiten. Die Bibel schreibt, dass sie euch wieder zu Knechten machen, die Elberfelder, wie ich sagte, in Knechtschaft bringen und hier die Schlachter unterjochen. Lassen wir uns nicht unterjochen von falschen Ideen, von falschen Lehren, die daherkommen mit einem lächelnden Gesicht, sagen wir einmal, mit schmeichelnden Worten. Die hören sich alle sehr gut an. Sie sind nichts weiter als Wölfe im Schafspelz. Wenn uns Christus frei macht, dann werden wir in der Tat frei sein, wie wir dies ja auch eben schon gelesen haben. Aber schauen wir uns jetzt 1. Petrus 2 und Vers 16 an. 1. Petrus 2 und Vers 16. Wir sind Freie, wie es heißt, aber nicht solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern wir sind Sklaven Gottes. Wenn ich hier den gesamten Zusammenhang lese in der Elberfelder Bibel, hört sich das so an, angefangen in Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Hier wiederum werden wir als die Sklaven Gottes beschrieben. Frei von Sünde, aber nicht frei zu sündigen. Nicht frei zu sein, die Bosheit zu betreiben. Das ist ja gerade diese gräuliche, falsche Irrlehre, die heute so verbreitet wird. Ja, das Gesetz ist ja abgeschafft, wir können ja leben, wie wir wollen. Christus nimmt uns so an, wie wir sind. Wir können ja ruhig weiterhin rauchen und kiffen und Drogen zu uns nehmen und Alkoholmissbrauch betreiben und in Ehebruch leben, in Unzucht leben, Lügen stehlen, verderbliche Lehren verbreiten. Alles dies, sagt Petrus, ist gräulich, ist verderblich, ist Sünde. Sie benutzen dann die Freiheit, in Anführungszeichen, als ein Deckmantel für ihre Bosheit, ihre Verderbtheit. Und das sollen wir eben gerade nicht tun. Unser Auszug aus der Sünde, um es so zu beschreiben, wird Leiden mit sich bringen. Leiden sind notwendig. Und wir werden uns einmal jetzt ein paar Stellen anschauen, die dies deutlich machen. Zunächst 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, wir lesen an anderen Stellen, dass er vollkommen wurde, vollendet wurde durch das, was er litt. Selbst er musste leiden. Er blieb gehorsam im Leiden. Er konnte jetzt im Fleisch erkennen, dass man gehorsam sein und bleiben kann. Selbst im Fleisch, selbst unter Anfeindungen, selbst wenn man leidet. Schauen Sie, das war etwas, was er im Fleisch erleben musste. Er konnte das ja als ein Gottwesen nicht unbedingt erleben. Aber als ein Mensch und aus Fleisch und Blut bestehend, konnte er erleben, was es bedeutet, im Fleisch zu leiden und gleichwohl gehorsam zu sein. Eine Prüfung dient immer dazu, uns die Bereitschaft zu erteilen, gehorsam zu sein. Wussten Sie das? Sehen Sie eine Prüfung insoweit als etwas Positives an. Es heißt hier in Vers 1 wiederum von 1. Petrus 4, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben, als die Sklaven Gottes. Aber haben wir mit dem Fleisch und mit der Sünde, möchte ich sagen, abgeschlossen? Wenn nicht, das mag jetzt nicht unbedingt für Sie sehr ermutigend klingen, aber ich sage es trotzdem, dann werden Sie noch weitere Leiden erdulden müssen, damit Sie zu dem Punkt gelangen, mit der Sünde abzuschließen, damit Sie zu dem Punkt gelangen, dass Ihnen das alles so widerwärtig erscheint, so widerwärtig vorkommt, dieses Rauchen, dieses Kiffen, alle diese falschen Dinge, dieses in Unzucht leben, im Ehebruch leben, eine in Gottes Augen dreckige Angelegenheit. Das muss auch Ihnen sehr dreckig vorkommen. Und wenn Sie das noch nicht begriffen haben, wenn Sie noch nicht zu diesem Punkt gelangt sind, dann werden Sie weiter leiden müssen, damit Sie letztendlich mit der Sünde abschließen. 1. Petrus Kapitel 2, angefangen in Vers 19. Denn das ist Gnade. Was ist Gnade? Dass Sie so leben können, wie Sie wollen? Das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt. Sie stehen für das Richtige ein. Sie lassen sich nicht unterdrücken. Sie lassen sich nicht unterjochen. Sie lassen sich nicht beeinflussen. Da kommen jetzt Leute zu Ihnen, die sagen, ja, Sie können das ohne weiteres tun. Sie können uns ohne weiteres. Ach, was ist da jetzt Großartiges dabei, dass Sie so ein bisschen kiffen, dass Sie so ein bisschen zu viel über den Durst trinken, dass Sie so ein bisschen da rauchen oder ein bisschen da Sexualverkehr haben mit einer Prostituierten, was weiß ich. Ich meine, Sie können sich ja selbst irgendwo jetzt weitere Dinge aufschreiben oder ausdenken, was Ihnen so Ihre früheren Bekannten und Freunde mitteilen mögen. Aber wenn Sie um des Gewissens willen leiden, weil Sie sagen, nein, ich mache damit nicht, da mache ich nicht mit. Und dann heißt es ja, was sind Sie für ein komischer Heiliger? Was bist du für ein Blödmann jetzt geworden oder Blödfrau, was immer? Du hast das früher doch auch gemacht. Nein, Sie sagen, nein, nein, ich tue es nicht. Und Sie werden dann verspottet, Sie werden vielleicht verfolgt, Sie werden vielleicht sogar körperlich misshandelt. Wer weiß, was da alles geschieht, wenn Sie im falschen Kreise sich nach wie vor befinden. Denn was für ein Ruhm ist es, sagt er hier. Zunächst einmal sagte er, wenn Sie um des Gewissens willen leiden, dann ist das Gnade, indem er Unrecht leidet. Doch was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Das ist eine Gnade, ein Geschenk. Gott gibt ihnen dieses Geschenk, damit sie sich bewähren. Damit sie ihm zeigen, und andere zeigen, was es bedeutet, ein Jünger Jesu Christi zu sein. In Philipper Kapitel 1 und Vers 29 wird genau der gleiche Gedanke zum Ausdruck gebracht. Philipper Kapitel 1 und lesen wir Vers 29. Zunächst lese ich es wiederum aus der revidierten Elberfelder Bibel. Da heißt es, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Es heißt hier, es ist euch im Blick auf Christus geschenkt worden, mit ihm zu leiden. Die Lutherbibel 2009 schreibt hier, es ist euch aus Gnade gegeben worden. Auch hier wiederum wird das Wort für Gnade benutzt. Es ist in der Tat eine Gnade bei Gott, zu leiden, für die Wahrheit zu leiden, damit man von der Sünde loskommt, damit man für Gott eintritt, damit man zeigt, dass man sich als ein Sklave Gottes versteht. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Die Verse 16 und 17. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen und die Elberfelder Bibel sagt in der Anmerkung wörtlich Sklaverei. Ihr habt also nicht, wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, nicht den Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Hier wird viel gesagt in dieser Stelle. Ich will hier nur kurz darauf eingehen, dass es darum geht, dass wir Sklaven nach wie vor sind von Gott, wie wir das ja gelesen haben, aber nicht zur Furcht. Wir brauchen diese Furcht nicht mehr zu haben, die wir hatten, als wir Sklaven Satans waren, ohne es vielleicht zu wissen. Die Furcht vor dem Tode, die Furcht davor, jetzt vielleicht andere von anderen nicht akzeptiert zu werden, was immer diese Furcht auch gewesen sein mag. Diese Furcht haben wir nicht mehr. Wir sind nach wie vor die Sklaven Gottes, wie wir gelesen haben. Christus ist nach wie vor unser Meister, unser Herr, aber eben nicht mehr in dem Sinne, dass wir jetzt uns fürchten müssten. Aber hier wird wiederum auch gesagt, wir müssen mitleiden. Wenn wir mitleiden, wie Christus gelitten hat, und er hat im Leid mit der Sünde abgeschlossen, er hat nie gesündigt, aber wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir auch total von der Sünde loskommen, die wir nach wie vor sündigen, aber wir dürfen nicht in Sünde leben. Wir dürfen uns nicht der Sucht, der Sünde preisgeben. Und wenn wir dann mitleiden, werden wir auch mit verherrlicht werden. Wie ich sagte, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wenn wir uns von der Sünde lösen wollen, nicht wiederum Sklaven der Sünde werden. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 12. 1. Korinther 6 und Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber alles ist nicht nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht oder von nichts beherrschen lassen. Also selbst wenn es Dinge sind, die erlaubt sind, er sagt ja, alles ist mir erlaubt, das ist klar, er meinte nicht, alles das, was im Gesetz verboten ist, ist mir erlaubt, darum ging es keineswegs. Paulus hat das Gesetz Gottes klar und deutlich als gültig bezeichnet. Aber was halt erlaubt ist, muss nicht unbedingt angewendet werden, es mag nicht unbedingt immer nützlich sein für andere und er will sich nicht von irgendetwas beherrschen lassen, wie er sagt. Die Lutherbibel 2009 sagt, es soll mich nichts gefangen nehmen. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Sind Sie nach wie vor von Ihrer Sucht gefangen genommen? Selbst vielleicht im Hinblick auf Dinge, die erlaubt sind. Zum Beispiel Alkohol zu trinken ist erlaubt. Aber wenn Sie jetzt süchtig werden, ist es ein Problem. Dann werden Sie jetzt beherrscht von Alkohol. Und natürlich Alkoholmissbrauch ist keineswegs mehr erlaubt. Aber schauen Sie, es beginnt ja irgendwo, dieser Prozess. Und Paulus sagte, ich will mich nichts in keinster Weise gefangen nehmen lassen. 2. Korinther Kapitel 10 und Vers 5. 2. Korinther 10 und Vers 5. Okay, fangen wir mit Vers 3 an, um den Zusammenhang zu sehen. Wieder ein langer Satz, den Paulus hier gebraucht. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, zu zerstören wir Vernünfteleien. Interessant, wie das übersetzt wird. Kann auch Berechnung bedeuten, Beurteilungen. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen sogar jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Mit anderen Worten, was für Gedanken wir haben. Okay, stimmen die jetzt mit dem überein, was uns Christus sagt? Stimmen die mit dem überein, was uns Gott sagt in seinem Wort? Wenn nicht, dann nehmen wir den Gedanken gefangen, lassen ihn nicht weiter in uns wirken, sodass wir dann diesem Gedanken folgen, der dann zur Tat führt. Schauen Sie, Ehebruch beginnt in unserem Herzen. Christus sagt, wir sollen noch nicht mal eine andere Frau ansehen, ihrer zu begehren. Mit anderen Worten, man soll keine Frau ansehen, um mit ihr Ehebruch zu betreiben. Wenn das unsere Vorstellung ist, dann haben wir bereits schon, wie er sagt, Ehebruch betrieben in unserem Herzen, in unserem Sinn. Also dieser Gedanke muss weg, wenn ein solcher Gedanke erfolgen sollte. Der muss sofort weg, damit es gar nicht zu der Tat erst kommt. So sagt Paulus hier, er nimmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und das ist das, was wir auch tun müssen. Und so lesen wir in Galater Kapitel 4 und Vers 3. Jetzt hat man einen Gedanken. Okay, geh mal schnell nach draußen, hol mir mal eine Packung Zigaretten. Weg mit dem Gedanken. Oder geh mal auf die Straße, vielleicht finde ich jemanden, der da so ein bisschen mir Zeugs da verkauft. So dieses vermengte Marihuana, was sowieso schon schlecht ist. Marihuana ist ohnehin schon schlecht, wenn sie es für ihre Freizeit da benutzen wollen. Aber wenn es dann noch vermengt ist, wie das häufig der Fall ist, dann ist es sogar ganz schlecht. Weg mit dem Gedanken. Oder ich treffe mich mal mit dem und dem und dann trinken wir mal ein. Und Sie wissen, wenn Sie mit dem zusammen sind, dann bleibt es nicht bei einem. Weg mit dem Gedanken. Denn der Gedanke führt zur Tat. Und Sie werden dann wieder von der Sucht der Sünde beherrscht. Galater 4 und Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, sind Sie nach wie vor ein Unmündiger? Unter die Elemente der Welt versklavt. Die Elemente der Welt, was ist damit gemeint? Nun, das sind unter anderem diese Philosophien, diese Ideen, diese falschen Lehren, die ja so in der ganzen Welt herumgeistern. Die vielen Wege, in Anführungszeichen, die angeblich alle gehbar sind, um ins Reich Gottes, um das ewige Leben erlangen zu können. Nee, so geht das eben nicht. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Menschen, dessen Name uns gegeben ist, durch den wir gerettet werden, durch den wir selig werden, durch den wir das Heil erlangen können. Das ist Jesus Christus und keine andere Religion kann ihnen den Weg zum Heil geben. Aber es sind viele, die unmündig sind, die diesen Elementen, auch diesen falschen Göttern und Götzen und erdichteten Gottwesen nachfolgen, nacheifern. Und wir waren alle auch so einmal in gewisser Beziehung und wir waren versklavt, wie es hier klar und deutlich gesagt wird. Wir waren versklavt. Und so lesen wir das auch in Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 und Vers 8. Seht zu, dass euch nicht niemand einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Okay, gibt es da jetzt Lehren, die ihnen etwas vermitteln wollen, die aber nicht dem entsprechen, was Christus gelehrt hat? Dann sind sie eingefangen, dann sind sie beherrscht, dann sind sie wieder süchtig geworden, abhängig geworden nach diesen falschen Lehren und dann diesen falschen Lehren. Da gibt es ja nun wiederum sehr viele. Man muss sich bloß kurz mal das Internet anschauen und da findet man ja Blödsinn und Blödsinn und noch mehr Blödsinn. Und wer sich da irgendwo großartig mit abgibt, der wird dann wiederum ein Sklave falscher Ideen. Vers 20, Kolosser 2 und Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, sind sie das. Er spricht hier Christen an. Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebt ihr dann noch in der Welt? Und dann spricht er hier von asketischen Ideen. Du sollst nicht anfassen, sollst nicht kosten und so weiter. Er spricht ja nicht von Gottes Gesetz, aber er spricht von diesen falschen Philosophien, diesen heidnischen Ideen. Dies gibt es ja auch sehr häufig, dass man gewisse Dinge eben zum Beispiel nicht essen darf, die aber Gott sagt, die man essen kann. Oder aber man darf das gar nicht erst anfassen, denn das ist ja alles dann schon irgendwo nicht mehr richtig. Das ist das, worum es ihm hier geht. Und er sagt, was kümmert ihr euch wieder um diesen Blödsinn? Warum lasst ihr euch wieder versklaven von diesen falschen Ideen? Er spricht hier von Philosophien. Er spricht hier von leerem Betrug. Er spricht hier von Überlieferungen der Menschen. Wenn sie nach wie vor Ideen anhangen, die nichts weiter sind als leerer Betrug, als diese falsche Philosophie dieser Welt, Überlieferungen der Menschen, sind sie nach wie vor von denen versklavt. Sind sie nach wie vor von denen abhängig. Haben sie nach wie vor ihre Sucht der Sünde, denn das ist Sünde, nicht überwunden. Galater Kapitel 4, angefangen in Vers 8. Galater Kapitel 4 und Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und die Elberfelder Bibel hat in der Anmerkung, da wart ihr Sklaven derer, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Oder wie die Gute Nachricht sagt, ihr wollt wiederum deren Sklaven sein. Die Gute Nachricht schreibt im Zusammenhang hier, wie Sklaven sind ihr damals Göttern, die keine sind? Wollt ihr nun erneut ihre Sklaven sein? Es geht hier um diese schwachen, armseligen Elemente. Es geht eben aber auch um die falschen Lehren, von falschen Ideen, von falschen Religionen, von falschen Philosophien, von den Überlieferungen der Menschen. Schauen Sie, wir sind entweder Sklaven dieser Welt mit allem, was dazugehört, diesen falschen Ideen, falschen Philosophien, falschen Überlieferungen von Menschen, Satans, des Teufels, oder sie sind Sklaven Gottes. Es gibt da gar keine andere Möglichkeit. Entweder sind sie Sklaven der Sünde oder sie sind Sklaven der Gerechtigkeit. Beides zusammen geht nicht. Das eine geht auch nicht, dass man sagt, okay, ich bin zwar jetzt kein Sklave der Sünde mehr, aber auch kein Sklave der Gerechtigkeit. Das geht einfach nicht. Beides gehört in dem Sinne zusammen, dass das eine abgelegt werden muss, das andere muss eben ergriffen werden. In Galater 4, angefangen in Vers 22, gibt Paulus eine sehr interessante Analogie. Nun, es ist eine Analogie, um es gleich zu sagen, eine bildhafte Beschreibung von etwas. Aber schauen wir uns diese Stelle einmal jetzt näher an. Galater 4 und Vers 22. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren und der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, eine Allegorie. Es ist eine Allegorie, man könnte sagen eine Analogie. Es ist etwas bildlich zu verstehen. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Warum? Nun, sie sind nach wie vor unter der Herrschaft Satans des Teufels. Sie sind ja nicht herausgerufen worden aus der Welt. Selbst die Menschen, die irgendwo heute leben, egal wo, ob es jetzt in Jerusalem ist, ob es jetzt die Israeliten sind, die heute noch leben, die sind ja, solange wie sie nicht bekehrt sind, solange wie sie nicht herausgerufen worden aus der Welt, nach wie vor Sklaven, wie wir alle Sklaven waren, der Sünde. Und so sagt er hier, das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter, die wir herausgerufen worden sind aus dieser Welt. Denn es steht geschrieben, Vers 27, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, Vers 28, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Wir sind geistliche Israeliten. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene Ismael den nach dem Geist geborenen Isaak verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd, die gute Nachricht sagt, die Sklavin und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd oder Sklavin, wie die Menge Bibel sagt, soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, einer Sklavin, sondern der Freien. Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. So was sagt Paulus hier in dieser Analogie, in dieser bildhaften Ausdrucksweise. Es geht hier um unseren geistlichen Kampf. Wie das damals in physischer Hinsicht geschehen ist, ist es heute bei uns in einer geistlichen Weise der Fall. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir müssen das, was Sklaverei ist, ausmerzen aus unserem Leben, um die wahre Freiheit zu erlangen. Es ist ein Kampf, der in unserer Gesinnung stattfindet. Gottes Geist kämpft gegen unser Fleisch. Und wir müssen diesen Kampf des Geistes gegen unser Fleisch gewinnen. Unser Fleisch verfolgt, um es in dieser Analogie darzulegen, den Geist Gottes in uns. Es ist dieser geistliche Kampf. Von daher muss das Fleisch ausgerottet werden in unserem Leben. Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4 und die Verse 4 und 5. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Eifersüchtig sehnt sich nach dem Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Nun, das ist nicht die beste Übersetzung. Die Anmerkung in der revidierten Elberfelder Bibel sagt Folgendes. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Schauen Sie, dieses eifersüchtige Verlangen in richtiger Weise hier zeigt diesen Kampf, der in unserer Gesinnung stattfinden muss. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Aber zunächst einmal muss es diesen Kampf geben. Es heißt hier auch in Vers 8, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reiniget die Herzen, ihr Wankelmütigen. Auch hier wiederum wird diese Aufforderung dargelegt, dass wir uns reinigen müssen vom Fleisch, von den Gelüsten des Fleisches, von der Sucht, die uns vielleicht immer noch beherrscht. Kehren wir zu Römer Kapitel 6 zurück. Römer Kapitel 6 und die Verse 1 bis 4. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, ja, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Tun wir dies. Wir sind der Sünde abgestorben. Wir haben, weil wir im Fleisch gelitten haben, abgelassen von der Sünde. Die gilt für uns nicht mehr. Ist das der Fall? Oder sind wir nach wie vor jemand, der in Sünde lebt? Nach wie vor jemand, der, obwohl er vielleicht sogar getauft worden ist, obwohl er sogar den Heiligen Geist erlangt hat, nach wie vor seinen Süchten nachkommt, sich von seinen Süchten beherrschen lässt. Schauen Sie, Gottes Geist kämpft gegen unser Fleisch. Unser Fleisch versucht, den Geist Gottes in uns zu verfolgen. Oder wenn der Geist Gottes noch nicht in uns ist, aber mit uns ist bereits, weil wir uns auf dem Weg hin zur Wahrheit befinden, das Gleiche gilt. Das Fleisch versucht nach wie vor, den Geist Gottes zu verfolgen. Und so müssen wir unser Fleisch austreiben aus unserem Leben. Und damit auch alle Versuchungen, die durch Satan entstehen. Römer 7, Vers 14. Römer 7 und Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Nun, das sagte Paulus nach seiner Bekehrung. Er hatte nach wie vor Episoden, wo er noch gesündigt hat. Und er war verzweifelt darüber. Er wollte nicht sündigen. Aber er verstand, dass dieser Kampf stattfand in seinem Inneren. Er wollte nicht sündigen. Wollen Sie sündigen? Oder findet bei Ihnen zumindest ein Kampf statt, wenn Sie bemerken, dass Sie wiederum der Sucht verfallen? Wollen Sie los davon, wie Paulus los davon wollte? Er sagt, ich bin unter die Sünde verkauft. Die gute Nachricht sagt, ich bin als Sklave an die Sünde verkauft. Die Lutherbibel 2009, ich bin von der Sünde beherrscht. Aber er wollte das keineswegs, denn was ich vollbringe, sagt er weiter, erkenne ich nicht, verstehe ich nicht, billige ich nicht. Wie kann ich das tun, sagt er hier. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Hassen Sie zu rauchen, hassen Sie zu kiffen, hassen Sie übermäßigen Alkoholgenuss zu sich zu nehmen, hassen Sie in Ehebruch zu leben, in Unzucht zu leben, falschen Ideen zu folgen. Hassen Sie das. Wenn nicht, dann trifft das gar nicht hier für Sie zu, was Paulus hier schreibt. Dann leben sie nach wie vor in Sünde, sind in Sünde verkauft, aber wollen gar nicht davon los. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, sagt er hier, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Also er sagt nicht, das Gesetz ist verkehrt. Nun aber verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, die in mir wohnende Sünde, sagt er hier. Er will weg davon. Dieser Kampf muss stattfinden. Vers 20, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe ich nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Aber er versteht auch, dass er davon loskommen muss. Wie? Verstehen Sie, wie Sie von der Sünde loskommen können, dieser Sucht der Sünde? Vers 24, ich elender Mensch, fühlen Sie manchmal so. Sie rauchen noch, Sie wissen, dass es verkehrt ist. Ach, ich elender Mensch, wie komme ich davon los? Ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ist die Frage. Ist Ihre Frage, sollte Ihre Frage sein. Die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz. Oder auch wie die Anmerkung sagt, so bin ich Sklave mit dem Sinn Gottes Gesetz. Mit dem Fleisch aber der Sündegesetz. Es ist nicht, dass das Gesetz Gottes eine Sünde ist, aber dieses Gesetz der Sünde, das ist in uns, dieses Gesetz, es ist schon fast ein Gesetz. Schauen Sie, entweder leben wir nach dem Gesetz Gottes oder nach dem Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde ist eben diese Sucht der Sünde, die in uns wohnt. Und wir müssen davon los. Wir müssen davon los. Und so sagt er in Römer 8 und in Vers 15. Und das hatte ich eben schon bereits gelesen. Ich werde jetzt nochmal hier das erwähnen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, der des Sündenfleisches, wie es heißt, empfangen, der Sklaverei, sondern wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Es geht hier darum, dass es kein Geist zur Furcht ist. Wir sind nach wie vor Sklaven, wie wir sagen, Sklaven Christi, Sklaven Gottes, Sklaven der Gerechtigkeit. Aber es ist eine nicht furchtsame Beziehung, es ist eine Beziehung der Liebe. Wir haben eine liebevolle Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater. Keine Beziehung der Furcht. Was meine ich damit? Nun, 1. Johannes, Kapitel 4 und Vers 18. Nun, wir sollten schon die Furcht haben, aber man könnte sagen, die Besorgnis, nicht zu sündigen. Das ja, aber es geht hier nicht darum, dass wir in dieser schrecklichen Furcht vor dem Tode weiterleben, die wir vielleicht hatten, bevor wir Christus und Gott erkannt haben oder besser von ihnen erkannt worden sind. 1. Johannes, Kapitel 4 und Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt es hier, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollendet in der Liebe. Wenn Sie wirklich die wahre Liebe Gottes haben, dann wissen Sie, egal ob Sie leben, egal ob Sie sterben, Sie gehören Gott an. Und wenn Sie sterben, und zwar in Christus sterben, werden Sie in dem nächsten Augenblick Ihres Bewusstseins auferweckt werden zu einem unsterblichen, ewigen Gottwesen. Weshalb dann sich fürchten vor dem Tod. Das ist das, was hier gesagt wird. Es ist eine Beziehung der Liebe, die wir haben sollten. Wir sind ja bereits schon Söhne und Töchter Gottes des Vaters. Wir sind ja bereits schon Geschwister von Jesus Christus. Er ist unser Bruder, der erstgeborene Bruder. Wir sind seine Freunde. Wir sind seine Freunde, Johannes Kapitel 15 und Vers 14. Johannes 15 und Vers 14. Da heißt es hier, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann fährt er fort zu sagen, vielleicht scheinbar ein Widerspruch, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was ein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Aber wir sind nach wie vor Sklaven, wie wir gelesen haben. Was meint er damit? Nun, er meint damit, dass hier keine Beziehung besteht, die uns verheimlicht, was uns als Potenzial angeboten ist. Der Sklave, der weiß nicht, was sein Herr tut. Das ist nicht die Art von Sklave, die wir sein sollen. Wir wissen schon, wir sollten schon wissen, was unser Potenzial ist, wie wir aus Liebe unserem Herrn und Meister, Gott, den Vater, Jesus Christus, gehorchen können. Schauen Sie, die Begriffe, die die Bibel hier benutzt, von Sklave und von Freund und von Bruder und von liebevoller Bruder und Schwester, sind in keinster Weise Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen. In Philemon wird eine interessante Parallele hier zum Ausdruck gebracht. Philemon, und es gibt ja nur ein Kapitel, die Verse 15 und 16. Philemon 15 und 16. Einige sagen auch Philemon. Es heißt hier, denn vielleicht ist er deswegen, es war ein entronnener Sklave. Und der Paulus, der schreibt jetzt seinem Bruder Philemon, den zurückzunehmen. Und er sagt hier, vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven. Nun, er würde nach wie vor Sklave sein, aber mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als im Herrn. Schauen Sie, es war hier eine Beziehung jetzt entstanden oder sollte zumindest entstehen, die aus dem untergeordneten, nichtswissenden, furchtsamen Sklaven einen geliebten Bruder macht. Der würde nach wie vor Sklave sein, aber auf einer total anderen Ebene. Das ist das, wovon Christus hier spricht. Und so ist es durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir in der Lage sind, die Taten des Fleisches zu besiegen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. In die Verse 12 und 13. Römer Kapitel 8 und Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Und er spricht hier vom ewigen Tod. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Wir müssen durch den Geist die Handlungen, die Taten, die Süchte, die Abhängigkeit des Fleisches töten. Und so lesen wir in Galater Kapitel 5 und Vers 16. Galater 5 und Vers 16. Auf sich selbst gestellt werden sie es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht schaffen. Und einige haben sogar auf sich selbst gestellt, es geschafft, nicht zu rauchen. Wie viel mehr aber dann, wenn wir Gottes Hilfe haben, sollte es uns möglich sein. Galater 5 und Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist. Oder es kann auch bedeuten, wie die Anmerkung hier hat, durch den Geist. Und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Und hier wird dann auch wiederum dieser Krieg, dieser Kampf zum Ausdruck gebracht. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Mit anderen Worten, zunächst einmal, wenn wir dem Fleisch folgen. Aber wenn wir uns dem Geist unterstellen und wir uns Christus unterstellen und Gott dem Vater unterstellen, die durch den Heiligen Geist uns die Kraft geben, die Gelüste des Fleisches zu überwinden, dann werden wir von der Sucht loskommen. Eine interessante Stelle findet sich in Epheser Kapitel 4. Aber es gehört Wille dazu. Gott wird nicht alles für sie tun, wenn sie es nicht wollen. Sie müssen Hand in Hand mit Gott an dieser Sache arbeiten. Oder ist ihnen ihr ewiges Leben auch egal? Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade, von der Gnade haben wir eben schon mehrfach gelesen, nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das heißt, hier hat er Gefangene. Aber in der Anmerkung wird hier gesagt, wörtlich Gefangenschaft. Und so sollte es übersetzt werden, so sagt es auch die Lutherbibel 2009. Mit anderen Worten ist hinaufgestiegen in die Höhe, er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Was ist damit gemeint? Gilt's Exposition of the Entire Bible hat hier eine interessante Anmerkung. Er sagt, Christus hat die Gefangenschaft, der wir alle unterworfen waren, gefangen geführt. Mit anderen Worten, untätig gemacht, die hat keinerlei Einfluss mehr. Welche Gefangenschaft beschreibt Paulus hier? Gil sagt, Satan, die Welt, den Tod, das Grab und jeden geistlichen Feind des Volkes Gottes, ganz besonders der Teufel, der die Menschen dazu bewegt, dazu bringt, seinen Willen zu tun, gefangen nimmt, um seinen Willen zu tun, wie wir das eben ja bereits gelesen haben. Aber der Punkt ist der, wie Christus die Gefangenschaft gefangen geführt hat, so müssen auch wir diese Gefangenschaft gefangen führen. In anderen Worten, untätig machen. Was bedeutet? Unsere Feinde besiegen. Satan, die Welt und sogar den Tod. Die Angst vor dem Tod. Denn Christus, Gott der Vater, geben uns die Kraft, geben uns das Potenzial, auf gleiche Weise zu handeln, das gleiche Potenzial zu erlangen. Die Sucht muss weg, um dieses Potenzial erlangen zu können. Die Gefangenschaft, in der sie sich befinden, muss gefangen geführt werden, muss weggenommen werden, darf keinerlei Einfluss mehr haben in unserem Leben. Wir lesen doch, oder wissen wir dies schon gar nicht mehr, dass wenn wir die Sünde praktizieren, wenn wir nach wie vor in der Sucht der Sünde leben, wir werden das Reich Gottes nicht ererben. Ich meine, schauen wir uns Galater Kapitel 5 an. Und da werden natürlich nur Beispiele erwähnt. Man kann auch viel mehr an Sünden hier beschreiben. Aber er erwähnt Beispiele hier, Paulus, um etwas deutlich zu machen. Galater 5, angefangen in Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind. Und dann schreibt er hier Unzucht, Unreinheit in der revidierten Elberfelder Bibel, aus welchen Gründen auch immer, werden hier zwei Worte ausgelassen. Die Schlachterbibel ergänzt nämlich Ehebruch Und auch Mord, die sollten mit hinzugefügt werden. Also Ehebruch, Mord, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Füllereien und dergleichen. Also mit anderen Worten, das ist nicht abschließend hier eine Aufzählung. Da gibt es noch viel mehr. Zigaretten könnte man heute erwähnen, Drogen, die bewusstseinsverändernd sind. Nun, er spricht ja bereits schon von Trinkgelagen, man könnte sagen übermäßigem Alkoholgenuss, von diesen Dingen hatte ich ja bereits gesprochen, falschen sexuellen Tätigkeiten, einige werden hier erwähnt, es gibt noch viel mehr. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die so etwas tun. Nun, die Padloch-Bibel schreibt, die solches treiben. Es geht hier nicht nur um eine einmalige Tätigkeit, dass man vielleicht einmal über den Durst trinkt und dann heißt es bereits schon, okay, ihr werdet das Reich Gottes nicht ererben. Darum geht es nicht. Wir hatten ja gesehen, Paulus selbst nach seiner Bekehrung, viele Jahre nach seiner Bekehrung, hat nach wie vor hin und wieder gesündigt. Aber es geht um diesen Lebensstil, diese Praxis, diese Sucht, die man nach wie vor in seinem Leben hat, der man nach wie vor folgen will. Da ist gar keine großartige Willenskraft vorhanden, dem zu entgehen. Es heißt hier an anderen Stellen, dass andere Menschen zunächst einmal in dieser Position waren, aber die sind davon losgekommen. Die sind reingewaschen worden davon. Und so können auch sie reingewaschen werden. Es heißt hier in Vers 23, die aber Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, haben sie ihre Süchte gekreuzigt. Und was sagt er noch? Wenn wir durch den Geist leben, Vers 25, so lasst uns durch den Geist wandeln. Wollen wir das tun? Wollen Sie, die Sie mir heute zusehen, sich selbst dazu entschließen, aufzuhören mit diesen falschen Gewohnheiten und eine Kehrtwendung in Ihrem Leben zu begehen? Ist ganz egal, wer Sie sind. Ist ganz egal, ob Sie schon seit Jahren die Wahrheit kennen, ob Sie vielleicht schon seit Jahren getaufte Mitglieder der Kirche Gottes sind. Es kommt gar nicht darauf an, wer Sie gewesen sind, es kommt darauf an, wer und was Sie heute sind. Und Sie haben heute die Möglichkeit, sich zu ändern, die Sünde abzulegen, zu einem Sklaven der Gerechtigkeit zu werden, zu einem Nachfolger Jesu Christi, zu einem Nachfolger von Gott dem Vater, ein Sklave von Christus, ihrem Meister zu werden und Gott dem Vater. Es steht bei Ihnen. Gott bietet Ihnen die Reue an, sodass Sie aus der Sklaverei des Teufels herauskommen können, der Sie jetzt gefangen hält, wenn das der Fall ist. Aber Sie müssen herauskommen wollen. Die Entscheidung ist Ihre. Ich kann Ihnen Ihre Entscheidung nicht abnehmen. Ich kann Ihnen nur aus der Bibel sagen, was Sie tun müssen. Und ich bete, dass Sie das Richtige auch tun werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.